Welcome to the next level.
Willkommen bei Upgraded Humans, dem Podcast für Bio- und Bodyhacker über die Zukunft des Menschseins. And here is your host, Dr. Patrick Kramer.
Wir sind ja von einer Innovationsnation sind wir zu einer Angstnation geworden. Ängste gegenüber Technologien finde ich erschreckend. Ich habe zwei Esel, die sind geschippt, meine Katzen sind geschippt, mein Hund ist geschippt. Wenn man das der lieben Katze schon zumutet, sich selber zuzumuten, das finde ich ist nur ein kleiner Sprung.
Sagt Juliane von der Ohe. Und damit herzlich willkommen zur ersten Episode von Upgraded Humans, dem Podcast für Bio- und Bodyhacker zur digitalen Transformation des Menschen selbst. Mein Name ist Dr. Patrick Kramer und ich unterhalte mich heute mit Juliane über ihre Beziehung zur Digitalisierung. Juliane ist Landwirtin, Politikerin und ausgestattet mit diversen Implantaten, ein echter Cyborg. Wie sie Technikfeindlichkeit in ihrem Alltag begegnet und auch sonst gerade als Landwirtin mit viel Bodenhaftung in die Zukunft schaut, darüber möchte ich heute mit ihr reden.
Welcome to the next level.
Juliane, bist du ein gefühlloser Cyborg?
Also ich glaube nicht, weil die Technik ist ja nur in mir drin, aber sie beeinflusst mich ja weiter nicht. Das heißt, ich schläge mir nicht aufs Gemüt.
Naja, hallo Juliane, schön dich in unserem ersten Podcast zu haben. Ich freue mich sehr, um dich kurz vorzustellen. Du bist Juliane von der Ohe aus dem berühmten Natendorf, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, genau.
Irgendwo zwischen Uelzen und Lüneburger Heide auf dem Land, richtig?
Ja, ist genau richtig. 28 und, Einwohner.
Ja, da kennt man sich noch persönlich, würde ich sagen.
Ja.
Na, und das ist halt sehr dörflich und das ist auch wichtig für dich, weil du bist unter anderem auch Landwirtin. Ist das richtig?
Ja, das stimmt.
Was habe ich gelesen? Du hast Schweine, habt ihr, und ihr habt Weizen und Zucker?
Zuckerrüben, genau.
Zuckerrüben. Und dann beschäftigst du dich aber auch noch mit dem ganzen Thema Bodyhacking, Biohacking quasi. Also du hast die Landwirtschaft, du bist ein Biohacker und du bist auch politisch engagiert.
Ja, das stimmt.
Was machst du denn genau? Also wie sieht so dein Alltag aus?
Ja, im Grunde genommen sind die Dinge sogar miteinander verschmolzen. Wenn du Landwirtin bist, dann bist du gut beraten, auch automatisch politisch tätig zu sein, weil Politik auch den Sachverstand aus der Praxis braucht.
Ja.
Und Landwirtschaft ist eine Branche, die, was Digitalisierung anbetrifft, sehr fortgeschritten ist. Und von daher setzen wir uns automatisch mit vielen Dingen auseinander, ob das autonomes Fahren ist oder sonst irgendwelche Dinge, das auch über Anwendungen, die man auch über Implantate machen kann, ich keinen exotischen Widerspruch finde.
Da sprichst du schon ein spannendes Thema an, das Wort Implantate. Das geht ja quasi, wenn man das hört, einem erstmal unter die Haut. Was hat es denn damit genau auf sich mit dem Thema Implantate bei dir?
Also das Thema beschäftigt mich schon ziemlich lange. Ich habe irgendwann mal einen Bericht gesehen über Kryptowährungen. Da haben die Leute mit Implantaten schon kryptowährungsmäßig bezahlt. Das fand ich total spannend. Aus dem einfachen Grunde, weil ich bin so der Portemonnaie-Verlierer, wenn man nur mal Geld rausholen will, um zu bezahlen. Oder Schlüsselverlierer oder sonst irgendwas. Das heißt, das sind für mich alles lästige Dinge, die ein hohes Verlierpotenzial für mich haben.
Ja.
Und dann die Idee, das unverlierbar zu machen, finde ich extrem reizvoll.
Und dann hast du quasi darüber gelesen, gehört und gesagt, so was die können, das kann ich auch. Und bist da ohne Hemmschwelle, ohne Scheu an das Thema rangegangen. Wie ging es denn weiter? Was ist passiert, bis du denn dein Implantat hattest? Oder hast du sogar mehrere?
Also erstmals ist es so, dass jeder, der Haustiere hat, dem ist Implantieren nicht fremd. Weil ich habe zwei Esel, die sind geschippt, meine Katzen sind geschippt, mein Hund ist geschippt. Das heißt, das ist eine Technologie, die eigentlich jemandem, der auf dem Lande lebt, nicht wirklich Angst macht. Weil wir kennen das. Und das dann selber, wenn man das der lieben Katze schon zumutet, sich selber zuzumuten, das finde ich ist nur ein kleiner Sprung.
Und dann hast du losgelegt.
Genau. Dann habe ich mich so ein bisschen informiert, habe im Internet gesucht, bin auf verschiedene Seiten gekommen und am spannendsten fand ich die Seite mit dir, als du diese Aktion mit der Sparkasse in Berlin gemacht hast, mit der Bausparwerbung. Und das fand ich so toll, dass ich dann auch relativ schnell Kontakt zu dir aufgenommen habe.
Kurze Randnotiz, das war, was wir Ende 2019 gemacht haben in Berlin. Ich kann da noch ein bisschen was zu verlinken. Da habe ich mit der Sparda Bank in Berlin so eine Aktion gemacht. Und quasi über dieses Thema bist du darauf aufmerksam gekommen und hast gesagt, okay, jetzt will ich auch mal ein Mikrochip-Implantat.
Ja, aufmerksam war ich ja vorher schon, aber das war der Punkt, wo ich davon ausgegangen bin, dass ich auch jemanden Seriöses gefunden habe. Denn ich denke mal, die Sparkasse, wenn so ein konservatives Institut wie die Sparkasse sich mit diesem Thema und auch mit dir in Zusammenhang mit diesem Thema beschäftigt, dann hatte ich schon mal ein sehr gutes Gefühl.
Ja, du hast ja auch mir irgendwann mal erzählt, dass gerade als Landwirtin ist es ganz wichtig, digital wirklich ganz davor, mit vorne weg zu sein. Das heißt, also ein landwirtschaftlicher Betrieb heutzutage kann es sich überhaupt nicht mehr erlauben, nicht in der digitalen Transformation weit fortgeschritten zu sein. Du bist dann aber quasi ja noch einen Schritt weiter gegangen und hast dich selbst dann zur digitalen Transformation gemacht und hast dir digitale Schnittstellen dann einsetzen lassen.
Ja, genau. Ich bin ja nicht mehr die Jüngste. Und habe deswegen auch keinen Grund, noch die nächsten 10.000 Jahre auf die nötige Evolution zu warten, die dann im Grunde genommen das möglicherweise dann auch eingebaut hat, Verschlusssysteme oder sonst irgendwie. Die Welt dreht sich heute so schnell, wir können eben auf Evolution nicht mehr warten.
Bist du denn ein Cyborg, also eine Technik-Mensch-Maschine?
Ja, die einen sagen so und die anderen sagen so. Also wenn Leute das sehen, denen fallen die Augen aus dem Kopf. Aber ich finde das ganz normal. Also am Ende des Tages ist jeder, der einen Herzschrittmacher hat, ja ähnlich betroffen.
Wie sehen das denn die Menschen bei dir im Dorf?
Ganz unterschiedlich, von bis. Unabhängig von Geschlecht, von Bildungsgrad oder vom Alter. Ganz unterschiedlich. Die einen finden das absolut gruselig, das würden sie nie machen. Und die anderen sagen, boah, das ist ja toll. Also das, wenn ich dann bezahle mit meinem Chip, dann gucken die Geschäftsleute immer ganz genau auf ihren Kassenbon, ob das auch so seine Richtigkeit hatte.
Das kann ich mir vorstellen. Aber bei dir im Ort bist du mittlerweile so quasi als der verrückte Cyborg anerkannt, oder?
Ja, auch im Grunde genommen in meiner politischen Tätigkeit bei uns in der Partei. Ich bin ja eher konservativ unterwegs und das wird da schon sehr, sehr, wie soll ich mal sagen, sehr unterschiedlich wahrgenommen. Die Leute finden das, ja, es ist ein bisschen so halb gruselig, ne, für viele Leute. Sie interessiert das, aber irgendwie gruseln sie sich auch, was ich persönlich gar nicht verstehe.
Aber du sprichst da gerade ein Thema an, deine politischen Aktivitäten. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf das Thema Politik eingehen, aber es gibt ein tolles Foto von dir und das sehe ich immer vor meinen Augen. Da bist du zusammen mit Angela Merkel und Anja Kalitschek, unserer Wissenschaftsministerin, und zeigst den beiden deine Implantate, oder? Also man sieht dich da im Gespräch. Was waren denn deren Reaktionen?
Staunen und fast ungläubiges Staunen, weil Digitalisierung auf jedermanns Lippen ist, aber so Anwendungen oder sonst irgendwie doch eine ganz andere Geschichte ist, insbesondere wenn es eine praxistaugliche Anwendung ist. Ja. Also Angela Merkel selbst ist ja Physikerin, das heißt, der ist das ja weniger fremd, aber das fanden die schon hochinteressant, gerade weil das Thema, wo wir zusammensaßen, auch gerade das Thema Digitalisierung war, 5G und all diese Geschichten, geht natürlich viel um Datensicherheit und all sowas. Ja. Also die waren schon, die haben schon geguckt, ne?
Hast du denn das Gefühl, das Thema Mikrochip-Implantate im menschlichen Körper ist schon etwas, was in der Politik, ich sag mal, angekommen ist? Oder ist das noch nach wie vor ein Thema, was so Staunen und offenen Mund und vielleicht sogar ein bisschen Angst mitschwingen lässt?
Ja, ich glaube, Zweiteres, was du gesagt hast. Also angekommen denke ich eher noch nicht. Ich tue mein Bestes, weil ich davon absolut überzeugt bin, dafür auch zu werben und sich mit dem Thema vertraut zu machen. Politik ist ja sowieso dann eigentlich immer eher schwerfällig, ne? Im Zweifelsfall wird sich mit Datenschutz rausgeredet und all diese Dinge. Und wenn mir nur die Hand abgehackt werden würde und all solche Sachen, dann sage ich immer, ich ahne, ich habe dann ganz andere Probleme. Also es sind schon die drolligsten Argumente. Aber die, wie gesagt, die sind so auf eine schaurige Art fasziniert oft.
Glaubst du denn, dass aus dieser schaurigen Faszination, also ich erinnere mich mal so ein bisschen an Technik früher, als die Menschen, ja, ich sag mal, plötzlich den Zug erfanden oder als wir das Pferd nicht mehr brauchten und man ist geritten. Und im Zug war es, glaube ich, so damals, dass wenn wir schneller als 30 km/h fahren, haben ja die Menschen gedacht, wir explodieren. Das heißt, Technik und Angst, gehört das irgendwie zusammen? Ist das ein normales menschliches Gefühl?
Also ich glaube, das ist durchaus ein typisch deutsches Gefühl. Wir sind ja von einer Innovationsnation, sind wir ja zu einer Angstnation geworden.
Ja.
Das merkt man überall. Ängste gegenüber Technologien sind für mich erschreckend. Das, denke ich, ist ein typisch deutsches Problem oder vielleicht ein westliches Problem.
Warum gerade diese Angst vor dem ganzen Thema, ich nenne das mal Enhancements, also Verbesserungen, egal ob Körper, Gehirn, DNA in der Bevölkerung. Und wieso ist das so ein Nährboden für die Verschwörungstheoretiker?
Ja, ich glaube zum einen, weil ganz viele Leute damit viel Geld verdienen. Ich persönlich bin gerade, was so DNA anbetrifft, beziehungsweise wir als Landwirte glauben, dass wir nur über DNA-Veränderungen zu Pflanzen kommen, die sowohl mit dem Klimawandel klarkommen, als auch mit Insektentoleranzen, beziehungsweise die sich von Insekten nicht auffressen lassen. Also da sind wir Landwirte schon ganz lange auf einem positiven Zug. Letztendlich haben wir mit der Käse gentechnisch verändert hergestellt, durch das Lab, was aus dem Kälbermagen kommt. Das heißt, in meiner Branche setzt man sich mit dem Thema sowieso schon ziemlich intensiv und konstruktiv auseinander. Aber es gibt eben viele, die extrem viel Geld damit verdienen, Gegnerschaften dazu aufzubauen.
So eine richtige Anti-Lobbyismus.
Ja, 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 genau. Also selbst die Grünen haben ja erkannt inzwischen, dass Gentechnik vielleicht doch nicht ganz so böse ist oder gentechnische Verfahren oder biotechnische Verfahren, wie sie das immer propagiert haben. Wir werden das an dem neuen Covid-Medikamenten merken. Die werden alle biotechnisch oder gentechnisch verändert hergestellt. Das heißt, ich glaube, dass das so ein bisschen die Denke erweitern wird, das richtige Maß zu finden und dann vor allen Dingen auch die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Denn alles, was wir auf der Welt haben, kann sowohl gut auch als böse verwendet werden.
Natürlich.
Das heißt, wir sind gut beraten, Rahmenbedingungen dafür zu implementieren.
Haben wir denn im Moment in Deutschland die richtigen Rahmenbedingungen dafür?
Nein, weil wir technologiefeindlich sind.
Okay, und in deiner Arbeit sowohl als Landwirtin als Politikerin, kannst du mal so Beispiele geben, wo dir das wirklich immer deutlich wieder, wo du das erfährst im Alltag?
Also was ich dir aus meiner Erfahrung auf dem flachen Land sagen kann, ist, dass die Vernachlässigung von Infrastruktur im digitalen Bereich die absolute Katastrophe ist und einem Land wie Deutschland sowas von unwürdig ist. Und solange wir diese Technologien nicht haben, werden wir mit dem autonomen Fahren zum Beispiel nicht weiterkommen, worauf ich mich kapriziere, wenn ich mal old bin, dass ich trotzdem noch mit meinem eigenen Auto unterwegs sein kann, weil ich eben diese Hilfsmittel habe. Also ich glaube, wir haben diesen ganzen Sektor Innovation verkauft oder auch nicht vernünftig behandelt, MP3-Format. Die Deutschen haben es entwickelt und andere haben es Geld mitverdient.
Ja.
Das ist momentan so eine ziemlich starke Bremse bei uns. Und die guten Wissenschaftler gehen natürlich dann in ein Land, wo sie besser forschen können, wo sie Forschungsgelder für sensible Themen bekommen. Das ist halt in Deutschland nicht.
Was glaubst du denn, wie man dieser Angst in Deutschland vor der Digitalisierung oder der digitalen Transformation begegnen könnte? Was müsste die Gesellschaft, was müsste die Politik anders machen oder mehr tun oder verändern, damit es wieder vorangeht?
Ja, da bin ich ehrlich gesagt auch überfragt. Das weiß ich nicht. Aber ich denke, dass es grundsätzlich wichtig ist, die positiven Seiten allen Tuns rauszuarbeiten. Das passiert momentan nicht. Es ist immer nur Angst. Und ja, ob das jetzt vor 5G ist, in anderen Ländern ist das so lange Standard 5G, da interessiert sich niemand für sowas, da sind die Sterblichkeitsraten auch nicht höher. Aber wir haben hier eine Angst vor so vielen Dingen, die in meinen Augen, die mir Angst macht, so will ich es mal sagen. Und wovor? Da tun natürlich die neuen Medien oder die modernen Medien tun da natürlich ihr Übriges mit Fake News und diesen ganzen Krams. Also wie gesagt, Frau Karliczek, mit der ich da auf dem Bild gesessen habe, das hat uns Landwirte sehr geärgert, hat ja gesagt, wir brauchen das nicht bis an die letzte Milchkanne. Also schnelles Internet. Und da hat sie also einen sogenannten Shitstorm vom Feinsten dann auch für gekriegt aus meiner Branche.
Wie stark würdest du sagen, ist die Landwirtschaft denn heutzutage digitalisiert in Deutschland oder auch im Vergleich zum Ausland?
Im Ausland geht sicherlich mehr, weil einfach die Verbindungen besser sind. Wir können digital im Grunde genommen alles machen, von autonomem Fahren bis
also die Felder autonom abfahren lassen.
Ja, vor allen Dingen auch gerade wir haben ungeheures Potenzial auch im Bereich Umweltschutz und Insektenschutz, indem wir einfach unsere Felder anders aufteilen können, weil wir sie viel spezifischer behandeln können oder auch düngen können, das, was wir händisch gar nicht hinkriegen würden. Das Ausland hat natürlich bessere Möglichkeiten, weil die besseres Internet haben, sowohl mobil als auch nicht mobil. Bei uns in der Landwirtschaft ist das so dramatisch, dass wir viele Dinge online leisten müssen und dafür müssen dann die Bauern teilweise in die Stadt zu ihrem Beratungsring fahren, um das dann da zu erledigen, weil sie zu Hause keinen Internetanschluss haben. Also das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt von allem und ansonsten können wir wirklich allerhand.
Wie war denn, wenn du mal zurückdenkst, wie war denn vielleicht sogar deine Kindheit? Wie hast du Technik damals erlebt? Gab es in Deutschland schon immer diese Technikfeindlichkeit? Kann man das eigentlich so sagen? Technikfeindlich? Sind wir technikfeindlich oder sind wir einfach ängstlich oder vorsichtig, was das Thema anbelangt? Aber wenn du mal an deine Kindheit zurückdenkst und wie du dann die Digitalisierung wahrgenommen hast, wie war das damals?
Also ich muss sagen, ich habe einen Vater, der wollte nach dem Krieg nie Landwirt werden, sondern der wollte schon was mit Hochfrequenztechnik machen. Mein Urgroßvater war Eisenbahningenieur, also damals eine Zukunftstechnologie. Ich habe das so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, im Rahmen meiner Erziehung mit eingeatmet, mich für Techniken zu interessieren, ohne besonders gut in der handwerklichen Ausführung zu sein, aber einfach mich für diese Dinge zu interessieren. Und mein Vater hat schon viel moderne Sachen gemacht, die andere da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gemacht hatten. Der war der Erste, der die Pferde abgeschafft haben und da war ein Aufschrei, so nach dem Motto, ohne Pferde geht doch keine Landwirtschaft. Das war schon eine spannende Geschichte. Und die ersten Versuche mit dem alten BMX oder wie hieß das? Also diese,
wo man noch
wo man noch mit so einem Fiebton sich eingewählt hat. Das war schon eine spannende Geschichte. Ne?
Meinst du jetzt computermäßig mit so einem alten Modem, was so gepfeift hat?
Ja, genau. Denn also will schon sagen, das hat bei uns relativ früh, also bei mir zumindest, relativ früh Einzug gehalten. Weil ich das einfach toll fand, meine Überweisung. Nicht mehr für jedes Ding, ich bin ja ein fauler Mensch. Das ist vielleicht ein Grund, warum ich mich da so für interessiere. Ich hatte keine Lust, über jede Überweisung händisch selber auszufüllen, sondern fand das immer schön, wenn man das über Online-Banking schon so ein bisschen automatisieren konnte oder damals noch mit CDs und all sowas.
Ja.
Und für das schnelle Internet, was wir jetzt Gott sei Dank haben, habe ich mindestens fast 30 Jahre gekämpft. Ne?
Was habt ihr heute für eine Leitung, wenn du sagst schnelles Internet?
500 Mbit.
Wow, das ist natürlich nicht so ohne, das stimmt.
Nee.
Ich weiß nicht, darf ich fragen, deine Eltern, leben die noch oder sind die schon gestorben?
Die sind schon gestorben.
Was glaubst du, was die sagen würden, wenn du denen deine Implantate zeigst? Technik unter der Haut.
Juliane. Also meine Mutter würde es wahrscheinlich nicht verstehen und mein Vater, die würde es nicht für nötig erachten. Eine Kindheitserinnerung, die ich im Übrigen habe, ist, dass wir meine Großmutter, die ist Ende des 19. Jahrhunderts geboren, dass wir meine Großmutter immer ausgelacht haben, weil die hat sich beim Fernsehgucken für Köpke immer noch schön angezogen. So nach dem Motto, wenn ich Köpke sehen kann, kann Köpke mich auch sehen. Das war ja damals der Tagesschau-Nachrichtensprecher.
Stimmt.
Und da haben wir natürlich gelacht ohne Ende. Und jetzt haben wir diese Situation im Grunde genommen wieder. Ne? Oder jetzt haben wir genau diese Situation, wo wir meine Großmutter drüber ausgelacht haben. Denn wir können ja jetzt auch rausgucken, ne? und andere können reingucken.
Videochats und sowas meinst du?
Genau, richtig. Also das ist schon trollig, ne?
Das stimmt, da holt uns die Digitalisierung quasi wieder ein. Das heißt, du bist eigentlich schon immer mit Technikfortschritt groß geworden, hast das immer erlebt, bis du dann gesagt hast, okay, Technik kann auch weitergehen, die muss ja nicht auf der Haut unbedingt stoppen, bis du dann deine Implantate gekriegt hast.
Genau, also um nochmal zu beschreiben, wo der Virus herkommt, der kommt eigentlich von Raumschiff Enterprise. Die erste Folge Raumschiff Enterprise wurde am Tag meines 12. oder 13. Geburtstags ausgestrahlt. Da haben wir hier noch mit meinen Mädels bei der Geburtstagsfeier das gesessen und wie der da mit seinem Computer geredet hat und der Replikator, der ja auch im Grunde genommen vor der Marktreife inzwischen steht, also ein Nahrungsmittel über einen 3D-Drucker auszudrucken. Das hat mich so fasziniert und seitdem setze ich mich, bin ich fasziniert von diesem Thema.
Was glaubst du, wie, wenn du sagst, diesem Thema, also der Digitalisierung? Ich meine, die
Digitalisierung,
Theorie ist ja,
die Möglichkeiten, genau. was die moderne Technik so alles machen kann.
Die Frage, die ich mir immer stelle, ist das wirklich moderne Technik? Ist nicht jede Technik, die man als Mensch selbst erlebt, modern? Aber natürlich in 10 Jahren ist sie ja schon wieder nicht mehr moderne Technik. Aber gerade mal zum Thema Digitalisierung selber. Ich glaube ja, wir sind, was die Digitalisierung anbelangt, egal ob jetzt in Deutschland oder in Amerika, wir sind gerade mal ja ganz am Anfang. Also wir bewegen uns ja noch in Babyschritten quasi vorwärts, was das Thema Digitalisierung anbelangt. Und in den nächsten, weiß nicht, 30, 40, 50 Jahren ist meine Theorie, dass sich einfach nochmal brutal viel ändern wird. Also dass wirklich gewaltige Digitalisierungsschübe auf uns zukommen werden und auch die Gesellschaft an sich nochmal völlig umkrempeln wird. Hast du so ein Zukunftsbild im Kopf, wie vielleicht in 20, 30 Jahren jetzt nicht nur Landwirtschaft ist, sondern auch dein Leben?
Ja, also ich erhoffe mir, weil ich ja nicht mehr die Jüngste bin, dass die Technik mir dann möglichst viel Altersbeschwerden abnimmt oder kompensiert. Mhm. Ob das nun das autonome Fahren ist, dass ich mich selbstbestimmt irgendwo hinbewegen kann, dass ich gewisse Dinge vielleicht sogar auch über 3D-Druck in meinem Körper schon ersetzt kriegen kann, wo ich keine Abstoßungsreaktionen habe. All diese Dinge, die halte ich also für sehr realistisch in den nächsten 10, 15 Jahren. Dass Organe nachgemacht werden können, die aus den eigenen Körperzellen entstehen.
Ja.
So solche Geschichten. Ich habe neulich einen Professor gehört, von dem habe ich dir ja auch schon erzählt, der gesagt hat, in 20 Jahren, wenn man dann mal rückschauend betrachtet, nach dem Motto, wollen Sie Implantat wieder gegen ein Schlüsselbund eintauschen, wo Sie einen Autoschlüssel dran haben und Ihren Hausschlüssel und pipapo, dann werden die Leute einen nur mit großen, leeren Augen angucken und sagen, spinnt der.
Also. Und würdest du deine Implantate nochmal hergeben?
Ja, nee, heute schon nicht mehr. Da würde ich noch nicht mal 20 Jahre warten. Ich finde das so genial. Und was ich mir noch wünschen würde, ist, wenn es mir so aktive Möglichkeiten auch gäbe. Das Implantat ist ja momentan passiv, aber wenn man das mit so einer kleinen Herzschrittmacherbatterie dann im Grunde genommen so ein bisschen frisch machen könnte und dann noch aktivere Prozesse unterstützen könnte.
Was machst du denn mit den Implantaten bei deinen Tieren? Wofür sind die bei deinen Tieren gut?
Ich glaube, das ist inzwischen sogar eine Pflicht, dass Hunde und Katzen geschippt
sein
müssen.
Ja, das ist leider, das ist in Deutschland, für ein Bundesland zu Bundesland komplett unterschiedlich.
Ja, das kann sein.
Das ist ein großer Flickenteppich, welche Tiere, wann und ob überhaupt. Aber das ist ja schon wirklich ganz normal, dass wir unsere Haustiere, egal sogar jetzt ob Esel, höre ich gerade, Hunde, Katzen sowieso, Goldfische werden gechippt, auch da gibt es mittlerweile Chips.
Und Kois kann ich mir auch vorstellen.
Ja, genau, weil man will ja nicht, dass so ein Koi plötzlich irgendwie aus dem Teich geholt wird und der verschwindet dann irgendwo sonst. Also das machen wir schon seit, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren.
Ja, das ist eine uralte
Technik.
Genau,
das ist das Normalste von der Welt. Aber im Fernsehen, wenn ich mal so an typische Fernsehstücke, so Fuck You Goethe Teil 3 oder selbst James Bond. Da kriegt man also was unter die Haut geschossen. Dann funken die ja bis zum GPS-Satelliten und man kann die Tiere dann oder auch sogar die Menschen ja theoretisch dann überall über sein Handy orten. Musstest du schon mal deine Esel mit deinem Handy orten?
Naja, abgesehen davon, dass das ja gar nicht geht, ist für mich gerade was bei meinen Katzen, finde ich, ist eben sehr schön. Ich habe eine Katzenklappe, eine elektronische, eine smarte natürlich. Mhm. Und da habe ich immer genau unter Kontrolle, da können meine Katzen rein und raus, wie sie wollen, aufgrund des Chips. Die Nachbarkatzen können nicht rein und ich habe meine Katzen auch so ein bisschen im Blick. Das heißt, ich kann, wenn ich eine Katze vermisse, was öfter mal vorkommt, dann gucke ich einfach, wann war sie zuletzt im Haus und weiß ungefähr, ob ich sie nun nicht gesehen habe oder ob sie tatsächlich länger nicht da war. Also das ist für mich eine große Erleichterung.
Und du selbst kannst es dann auch machen. Also du selbst kannst dich dann auch quasi registrieren an der Haustür, um ein- und auszugehen.
Genau, richtig. Genau. Ich öffne mit meinem Einchip, da öffne ich meine Haustür, da entsperre ich meinen PC zum Beispiel mit. Da habe ich eine Visitenkarte drauf. Da kann also dann jeder mit einem, wenn er dann dicht genug mit einem NFC oder muss wirklich schon eng Kontakt haben. Körperkontakt haben, das geht also nicht aus der Ferne. Kann er meine Visitenkarte auslesen, wenn ich ihm die zur Verfügung stellen möchte. Also das ist schon eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Mal, wenn du für deine Arbeit noch zusätzliches Budget hättest für die Digitalisierung, in welche Richtung würdest du gehen? Und könntest du dir auch dort weitere subkutane Digitalisierungstechnologien vorstellen?
Also ich bin nicht so wirklich fantasiebegabt. Subkutan kann ich mir alles vorstellen und auch nicht subkutan. Ich meine, der Herzschrittmacher ist für mich das beste Beispiel. Wenn jemand zu mir sagt, so ein Implantat ist doch nicht natürlich, dann sage ich, ein Herzschrittmacher aber auch nicht. Also das hängt dann davon ab, welchen Nutzen mir das stiftet. Welchen Nutzen mir das stiftet und wie gut ich das Ding überwachen kann. Jetzt für meine Arbeit, ich denke, dass wir gerade wir haben ja ganz viele Anforderungen in Richtung Tierschutz oder sonst irgendwie, da kann ich mir auch noch ganz, ganz viele Dinge vorstellen, so wie ich meine Tiere noch besser überwachen kann, wie ich noch schneller Infos vielleicht auf mein Handy bekomme, um den Zustand der Tiere zu kennen, denn wir müssen die Tiere so viel markieren mit Ohrmarken, dass so ein Chip dann noch mit reinzufrickeln überhaupt gar kein Thema wäre. Und dann könnte man das Schwein, was weiß ich, wenn das an bestimmten Schleusen langläuft, dann könnte man genau sehen, was hat das für eine Körpertemperatur? Ist das unter Stress oder sonst irgendwie? Also da stelle ich mir ganz viele Möglichkeiten vor, die allerdings noch technisch entwickelt werden müssen. Aber wir erleben jetzt unter einer verschärften Gesetzgebung, dass also die Innovationen bei den Herstellern nur so sprießen. Wir kriegen jetzt Dinge an die Hand, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist, die vorher sich keiner hat einfallen lassen, weil er die Produkte nicht an Mann gekriegt hat.
Kannst du mal ein Beispiel sagen?
Und ja, wir müssen zum Beispiel jetzt den Schweinen zusätzlich zu dem ganz normalen Futter noch organisches Beschäftigungsmaterial geben. Und da haben wir uns die ganze Zeit überlegt und dann kriegen wir einen Bonus dafür. Der Bonus ist aber relativ knapp bemessen, wie immer. Und dann haben wir uns überlegt, wie kriegen wir das denn überhaupt kostendeckend hin? Und alle, noch vor einem Jahr, waren alle Verfahren so, dass wir gesagt haben, wir können an diesem Vermarktungssystem nicht teilnehmen. Das nennt sich Initiative Tierwohl.
Ja.
Und jetzt sind plötzlich Dinge auf dem Markt, die auch zu uns gut passen. Die von den Kosten her überschaubar sind, wo wir ein bisschen Arbeit haben, aber das ist kein Problem.
Ja.
Aber wo wir sagen, Mensch, weil die einfach mit diesen Produkten in Serie gehen können und sie deswegen auch zu vernünftigen Kosten anbieten.
Also du bist ja gerade immer in diesem Spannungsfeld. Auf der einen Seite musst du natürlich als Landwirtin, du lebst davon, es muss wirtschaftlich tragbar sein. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch das Tierwohl immer im Blick und Digitalisierung erlaubt dir vielleicht mehr als je zuvor, beides irgendwo hinzukriegen. So klingt das für mich. Kann man das so sagen?
Genau, genau. Denn die Überwachung der technischen Anlagen über Fernüberwachung zu machen, das ist schon lange gut machbar. Aber ich würde mir wünschen, man könnte einfach noch mehr über die Tiere an sich erfahren, weil ich stehe ja nicht 24 Stunden im Stall. Und dass ich aber trotzdem zwischendrin Informationen kriegen könnte, wie wenn Tiere sind, die sich nicht so wohlfühlen, weil je eher ich weiß, dass Tiere sich nicht wohlfühlen, umso weniger muss ich hinterher mit Medikamenten arbeiten, einfach weil ich schneller reagieren kann.
Und das Gleiche, was ich jetzt beim Tier machen kann, kann ich das denn nicht eigentlich auch beim Menschen machen? Wenn ich Patienten besser überwache, bessere Medikamentendosen geben kann und so weiter, könntest du dir das auch vorstellen?
Ja, das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Und wir bei uns im Landkreis, wir haben da so ein Pilotprojekt oder wir machen mehrere Pilotprojekte, wo es genau auch um diese Dinge geht. Und da ist natürlich das ganz, ganz Riesenthema der Datenschutz. Wie kriege ich das mit dem Datenschutz hin? Du weißt ja, dass ich da auch mit Jens Spahn schon mal drüber diskutiert habe.
Ja.
Aber Politik ist da schwerfällig.
Ja, gerade Mikrochip-Implantate. Es gibt da zum Beispiel eins, wo ich auch über eine Blockchain verschlüsselte Daten hinterlegen könnte, die das eigentlich erleichtern kann. Aber da sind wir, glaube ich, wieder beim Thema Angst und Vorurteile.
Ja, aber stell dir mal vor, ein Politiker fasst das Thema ernsthaft an. Ob das nun Jens Spahn ist oder sonst einer. Und dann bei dieser ganzen Verschwurbelungsgemeinde, die wir haben, der ist politisch tot.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Da braucht man schon sehr starkes Rückgrat, um das durchzustehen. Aber ich glaube ja, dass vor allem Angst immer ein ganz, ganz falscher Ratgeber ist. Also ich liebe es, den Diskurs zu führen. Ich liebe es, mit Leuten darüber zu sprechen, über die Thematik. Deshalb ja auch der Podcast. Aber was ich immer weghalten möchte, sind angstgeführte Debatten. Deshalb, ich glaube, Aufklärung ist der richtige Weg. Mut machen, auch mal nicht nur das Negative zu sehen, sondern positiv an neuen Technologien. Ich glaube, das könnte ein richtiger Weg sein. Aber es wird halt noch länger dauern.
Ja, das, wie gesagt, das sind ja zwei Gründe. Zum einen, weil Angst ein hervorragendes Geschäftsmodell ist. Und zum zweiten, die wir uns mit Technik beschäftigen oder auch mit Naturwissenschaften, wir neigen dazu, Fakten zu berichten. Und wir vergessen, dass wir über Bilder arbeiten müssen, dass wir die Botschaften können wir nicht über Worte rüberbringen, die müssen wir über Bilder rüberbringen und über Metapher oder sonst irgendwas. Und da wir neigen dazu, das zu akademisch, will ich mal sagen, anzugehen und einfach ja mir so die Botschaften aus dem Bauch heraus.
Ja, Juliane, vielleicht zum Abschluss noch so zwei kleine Fragen, weil was würdest du den Hörern dieses Podcastes raten, was das Thema Digitalisierung 2.0 des Menschen anbelangt. Gibt es etwas, was du so quasi mitgeben möchtest?
Ja, sich auf ein spannendes Abenteuer einlassen.
Also offen zu sein und nicht gleich in so eine Angstdebatte einzusteigen.
Genau. Einfach offen sein, Spaß damit haben. Und wie gesagt, ich bin ja eher auf der Nutzenseite unterwegs. Mhm. Das heißt, deswegen habe ich auch kein Tattoo, weil ein Tattoo für mich, ich habe bislang noch kein... Ich bin noch in keiner Situation gewesen, wo ich einen Nutzen für mich gespürt habe.
Ja.
Und das kann ja sich noch mal ändern. Ne? Aber so diese digital. Implantate, das ist so wunderbar, was mir die erleichtert. Ich verschlüssel keinen Schlüssel mehr. Also selbst mein Hund hat eine Internetseite, weil der ein Halsband hat oder einen Halsbandanhänger, wo man dann auch über NFC-Chip auf seinen Garten zurückgreifen kann. Also ja, wenn er mal verloren geht.
Naja, klar. Ne? Das ist ganz
der dann
normal.
Auch QR-Code drauf, aber der vergammelt inzwischen schon so ein bisschen. Ne? Aber dieser NFC-Chip, der ist eben da erheblich widerstandsfähiger. Also ich glaube, da sind so viele tolle Sachen mit möglich. Ich habe zum Beispiel in meinem Freundeskreis eine Diabetikerin, die hat so einen Nupsi am Arm.
Ja.
Und die hatte überhaupt keine Berührungsängste, weil sie sagt, das ist das Ding, da arbeite ich dir jeden Tag mit. Und das erhöht meine Lebensqualität vom Feinsten. Und ich glaube, das ist der Ansatz, Lebensqualität.
Ja, vor allem, das erlebe ich immer wieder, was für uns, in Anführungsstrichen, gesunde Menschen ein Stück Lebensqualität ist, mag vielleicht auch für jemand sein, der eine medizinische Beeinträchtigung hat, ein Stück Überlebensqualität sein.
Genau.
Und das sind ja nochmal Welten. Aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Folge, wenn wir nochmal ein bisschen mehr in diese medizinischen Sachen reingehen. Juliane, ich danke dir erstmal ganz herzlich. Ich habe aber, bevor wir aufhören, habe ich nochmal eine Frage für dich. Und zwar dein Lieblings-Biohack. Also wenn du jetzt den Leuten draußen noch eine Empfehlung geben könntest, vielleicht mal abseits der Mikrochip-Implantate, was ist so dein Lieblings-Biohack? Das kann ein Gadget sein, eine App, eine Routine, vielleicht ein Film. Was würdest du von dir aus nochmal gerne mitgeben?
Also im Grunde genommen Filme und Bücher. Jules Verne gehört für mich auch dazu, die schon vor Hunderten von Jahren oder auch vor langer Zeit als Spinne abgetan wurden. Und wo so vieles von dem auch wahr geworden ist. Weil ich glaube, dass die sowas hat eine Zuchtwirkung, wenn man sich mal erlaubt, sowas zu denken. Dann zieht das.
Also mehr alte Klassiker lesen quasi.
Ne? ja, überhaupt zu sehen, das zu vergleichen. Was hat der und der geschrieben? Ich habe ja das Beispiel mit Raum 5 Enterprise auch schon gebracht. Und was können wir jetzt tatsächlich umsetzen?
Spannend, genau.
Denn es befassen sich zum Beispiel, was jetzt meine Branche anbetrifft, mehrere Institute tatsächlich, wie können wir Fleisch ersetzen? Wollen wir dann in Zukunft noch unser Fleisch von Tieren haben oder wollen wir im Grunde genommen tieridentisches Fleisch essen? Das sind alles Fragen, die wir in der Zukunft bewegen. Was das Ergebnis sein wird, weiß ich nicht.
Ja, vielleicht gucken wir hier und da auch mal wirklich bei den Science-Fiction-Autoren. Dort hat man schon einiges vorgedacht und wir leben es quasi heute als Cyborg. Juliane, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dein Erscheinen in unserer ersten Episode von Hacking Humans, die Zukunft des Menschseins. Es war ganz toll, ganz spannend mit dir. Und wie gesagt, das Foto und andere Notizen packe ich nochmal in die Shownotes. Ja, ich wünsche dir alles, alles Gute. Also, herzlichen Dank, Juliane.
Ich danke dir auch ganz herzlich. Hat mir super Spaß
Sehr
gemacht.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war sie, die erste Ausgabe von Hacking Humans, Zukunft des Menschseins. Ich möchte mich ganz herzlich für euer Zuhören und eure Zeit bedanken. Schaut gerne auch in die Shownotes für diese Sendung. Die findet ihr unter anderem auf www.digiwelt.com/podcast. Dort sind auch alle Links aus der Folge und das besagte Foto mit Frau Merkel hinterlegt. Mein besonderer Dank gilt meinem Biohacking-Kollegen und Audiograf Ingo Stoll für seine Unterstützung und für seine Hilfestellung bei diesem Podcast. Ingo ist ein Meister seines Fachs, was er alle 14 Tage in seinem Podcast Masters of Transformation unter Beweis stellt. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, auch hier mal vorbeizuhören und auch hier verlinke ich euch seine Seite in den Shownotes. Wenn ihr mögt, hören wir uns schon demnächst wieder, um weiter über die digitale Transformation 2.0 des Menschen zu sprechen.